Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Unser Thema in dieser Episode ist, wenn komplex kompliziert wird, was geht aktuell in der strukturierten Unternehmensfinanzierung? Natürlich kann die wichtigen Entwicklungen besser ein ausgewiesener Experte skizzieren. Daher freue ich mich sehr, heute einen solchen an meiner Seite zu haben und begrüße meinen Co-Gastgeber Björn Hofmann. Björn ist Senior Managing Director und Head of Corporate Debt Advisory bei der Finanzierungsberatung Hertha & Co. Björn, schön, dass du da bist.
Ja, danke Isabella, ich freue mich.
Bevor wir im Detail auf die neuesten Entwicklungen in der strukturierten Unternehmensfinanzierung schauen und klären, wo es denn da jetzt kompliziert wird, möchte ich dich einmal bitten, kurz darzustellen, wie Hertha bei entsprechenden Finanzierungsstrukturen unterstützt und auch welche Rolle du da einnimmst.
Ja, vielen Dank, gerne. Also vielleicht, um hier die Hörer nicht überzustrapazieren, ich sag mal, was machen wir als Debt Advisor? Im Wesentlichen eine Transaktion so vorbereiten, dass für die Marktansprache die möglichen Finanzierer idealerweise sehr schnell in der Kreditanalyse entscheiden können, passt das, was hier angefragt ist, hat man Interesse oder nicht? Letztendlich hier Transparenz schaffen, vorbereiten, sodass man als Unternehmen, ich sag mal, sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren kann und diesem kompletten Baustein in erfahrene Hände geben kann, die das tagtäglich machen.
Wie hat sich denn die Arbeit verändert? Ihr gehört ja jetzt zum internationalen Unternehmen Teneo. Hat das einen Einfluss?
Also im täglichen Doing relativ überschaubar. Wir sind weiterhin mit der Marke, wenn man so will, Hertha & Co. Vertreten hier in Deutschland. Was wir sicherlich haben, ist einfach einen viel größeren Zugang in der großen Gruppe zu Experten für viel mehr Themen. Ja, wo wir schon sehen, wir haben in London sitzt ein sehr großes Restructuring-Team. Wir haben sehr viel Sektorexpertise in der Teneo-Gruppe. Wir haben auch hier in Deutschland eine große PR-Vertretung durch die Kollegen, sodass man einfach bei bestimmten Themen schneller mal den Kontakt suchen kann, sich Informationen dann nochmal austauschen kann. Und es gibt auch gerade im Restrukturierungsbereich spannende gemeinsame Projekte, die wir schon am Markt gewonnen haben. Ja, also insofern wird nur besser.
Okay. Und ihr habt zuletzt auch mit der Post-IPO-Finanzierung für Douglas einen echten Meilenstein erreicht. Das waren 1,6 Milliarden Euro. Soll ich das auch in eine Art neue Liga heben?
Also neue Liga, wenn wir das an der Größe festmachen, dann sage ich jetzt mal ganz frech, in der Liga waren wir schon, haben eine ganze Reihe von Milliardentransaktionen schon gemacht. Aber nein, natürlich sind wir stolz auf die Transaktion. Und wenn neue Liga heißt, dass der Markt insgesamt mehr wieder IPO-Finanzierungen auch macht, sehr gerne. Ja, es ist immer schöner, auf so ein visibles Ziel hinzuarbeiten, gemeinsam mit unseren Kunden wie ein IPO.
Ja. Ja, absolut. Aber wir wollen ja jetzt mal ins Thema springen. Komplex wird kompliziert. Inwieweit ist das denn euer Eindruck vom aktuellen Finanzierungsmarkt? Und natürlich auch, woran macht ihr das fest?
Ja, also ich würde das jetzt nicht als neuen Trend der letzten Monate oder wie auch immer bezeichnen. Ich glaube, wirklicher echter Schnitt war Corona. Ja, das hat ganz viel durcheinander gewürfelt. Die Corona-Hilfen und hat bei vielen massive Auswirkungen gehabt auf die Finanzierungsstrukturen. Wir erinnern nur mal an die ganzen KfW-Darlehen, die jetzt alle in der Tilgung sind, für viele Mittelständler ein Thema. Dann kam der nächste exogene Faktor. Neben allen, da kommen wir sicherlich noch dazu, konjunkturellen Themen, was es schwieriger macht. Aber alleine diese Zinsänderung, dass wir jetzt wieder Basiszins nachhaltig haben, das hat es ein Stück weit komplexer gemacht für die Unternehmen, wie sie an das Thema Finanzierung rangehen. Kompliziert wird es immer dann, wenn ich sag mal, die Themen aggregiert zusammenkommen. Also operativ läuft es nicht. Und wenn ich dann komplex im Sinne von viele Finanzierungsbausteine habe, dann kann es auch mal kompliziert werden, weil einfach viele Parteien auf ein Ziel dann eingeschworen werden müssen. Ne?
Aber nehmt ihr dann keinen Unterschied wahr in der Situation im Vergleich zur Lage im letzten Jahr? Es sind ja mit der Krise in Nahost auch weitere Unsicherheiten in der Weltwirtschaft dazugekommen. Beeinflusst das, also diese anhaltende Volatilität, die Finanzierungslaune der Kreditgeber?
Das kann ich jetzt nicht beobachten. Also es ist sehr singulär, in welcher Situation ist das kreditsuchende Unternehmen. Ja, was meine ich damit? Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die profitieren davon, dass bestimmte Rohstoffpreise wieder nach unten kommen, dass die Nachfrage gegeben ist, dass in bestimmten Konsumentensegmenten ein Shift von teuren Produkten hin in günstigere ist, etc. etc. Also was wir spüren, dass diejenigen, die es, ich sag mal, geballt abkriegen, ja, natürlich wird es für die schwieriger aus der eigenen Bonitätssituation heraus. Und da passen die Kreditgeber jetzt mal über alle Kreditmöglichkeiten natürlich ihr Verhalten an. Ja.
Jetzt hast du schon angeteasert, es kommt auf die Situation an, in der das Unternehmen sich befindet. Deswegen die Frage, welche Branchen seht ihr, die sich momentan besonders schwer tun und mit welchen Themen kommen die Unternehmen zu euch?
Sicherlich ganz transparent bei jedem auf der Agenda ist das Thema Automobilzulieferer. Wenn man Deutschland, deutscher Mittelstand sich anguckt, da sind einfach eine ganze Reihe von Effekten, die sich über die letzten Jahre hier ein Stück weit angesammelt haben. Da ist Transformation, Rohstoffkosten, Absatzmärkte und so weiter, sind ganz viele Themen, wo immer wieder Anfragen sind, hier in der Refinanzierung zu unterstützen. Ich sage mal, auch ein Dauerbrenner vom Sektor ist sicherlich Thema Retail-Einzelhandel. Ich würde aber weitergehen. Jeder, der in einem bestimmten Segment beim Endkonsumenten im Augenblick Schwierigkeiten hat, der ist natürlich in der Produktion und so weiter davor betroffen. Ja, ich mache es plakativ, wenn man eine lange Phase hat, wo man gesagt hat, in dem oberen Segment ist die Nachfrage immer ungebrochen, dann merkt man schon bei einigen unserer Mandanten, die entweder profitieren oder nicht, je nachdem, wo sie spielen, dass das Handelsmarken und so weiter stark profitieren vom aktuellen Umfeld, sodass es auch durchaus Gewinner gibt, ja, die einfach die besten Umsatzergebnisse im Augenblick erzielen, weil einfach der Konsument dort reingeht, ja, in die Produkte, die dort angeboten werden. So, und da gibt es Gewinner und Verlierer.
Also auf der einen Seite seht ihr das oder kommen die Unternehmen mit den Themen auf euch zu, dass sie sagen, na, wir haben hier eigentlich profitiert, aber es gibt eben auch die Fälle, wo ihr sagt, okay, da gibt es einen Negativtrend, da wird die Refinanzierung schwierig.
Ja, da muss man halt, ich sag mal, mit den bestehenden Finanzierern plus Erweiterungsmöglichkeiten muss man dann halt etwas intensiver gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und die profitieren, natürlich gucken, wo kann man expandieren, wo kann man da auch, ich sag mal, die Chance nutzen, jetzt zu refinanzieren, vielleicht zu attraktiven Konditionen.
Bekommt ihr denn auch mehr hoffnungslose Fälle, die ihr gar nicht erst annehmen könnt?
Also wir haben ja den Fokus auf den Mittelstand. Ja, und wir würden jetzt mal ganz grob im Corporate-Geschäft, weil es um FK geht, würde ich sagen, wir fangen an ab 100 Millionen FK, ja, und nach oben gerne die von dir zitierten 1,x Milliarden oder mehr. So, und hoffnungslose Fälle ab 100 Millionen sehe ich jetzt nicht. Ja, also das ist einfach schon sehr, sehr professionelles Segment. Wir machen ja auch als Hertha und Co. Restrukturierungsberatung. Ja, also bevor es wirklich bis zum letzten Schritt kommt, gibt es eine ganze Menge von Optionen, die wir als Finanzierungsberater, als Debt Advisor begleiten können. Habe ich in den letzten Monaten auch mal Mandatssituationen ausgeschlagen, trotz der Größe, ganz vereinzelt. Aber ja, ich sag mal, es ist für Neugeschäftsanfrage per heute aus meiner Sicht fast aussichtslos zu versuchen, hier für einen ganz stark Verbrennermotor fokussierten Automobilzulieferer, um es da einfach plakativ zu machen, ein Mandat reinzugehen und da eine FK-Finanzierung zu suchen mit neuen Finanzierern. Ja, da ist man dann in Situationen, wo man mit den Bestandsfinanzierern gucken muss, wie man sich hier entschuldet. Da gab es in der Tat mal eine Situation, wo man dann sich ehrlich machen musste, dass man hier nicht unbedingt neue Finanzierer findet.
Ja, okay. Sprechen wir mal über die verschiedenen Spieler in so einer Gemengelage. Als erstes die Banken. Wie verhalten die sich im Moment?
Rational. Also was meine ich mit rational? Vom Kreditzyklus würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich im Augenblick eher in der schwierigeren Phase. Ja, einfach konjunkturell bedingt plus Zinsanstieg plus, sodass je nachdem, welche Situation Sie vor sich haben, wir durchaus starke Corporates sehen, wo es eine Wettbewerbssituation gibt in der Kreditvergabe. Da hat dann der Markt innerhalb der Bank das Sagen, wo dann die Firmenkundenbetreuer sagen, ich möchte in der Adresse bleiben oder ich möchte mein Engagement ausbauen oder ich möchte hier über eine Beteiligung in der Konsortialfinanzierung meinen Claim für Cross-Selling ganz klar setzen. Ja, also da ist dann auch durchaus Wettbewerb in den dokumentären Elementen, Wettbewerb auf den Konditionen etc. Das erleben wir. Wer bonitätsmäßig in den internen Banken Ratings abgestraft wird, wer mit schlechteren Ratingnoten konfrontiert ist, natürlich sind das dann Diskussionen, wo auch die Banken nachvollziehbare Anpassungswünsche haben. Ja.
Was sind denn dann die entscheidenden Kriterien, wenn es in die Kreditentscheidung geht? Also was macht es kompliziert? Ich denke da jetzt an Faktoren wie Anforderungen an die Eigenkapitalquote oder auch andere KPIs, die eventuell relevanter werden.
Also wenn man jetzt mal als eine ganz wichtige Kerngröße den Verschuldungsrat nimmt, ja, der Debt-to-EBITDA, Leverage, ja, dann ganz klar ist einmal die relative Performance für die Banken ganz wichtig. Also was hat das Unternehmen historisch prognostiziert? Was würde es erreichen? Schafft es seine Ziele oder schafft es nicht? So, und wenn es die Ziele schafft, natürlich Haken dran, da ist Wettbewerb, da will man gerne mehr machen. Werden die Ziele nicht erreicht, dann ist die nächste Analyse, woran liegt es? Ja, sind es einfach Marktbegebenheiten, temporär, oder ist es ein singuläres Problem im Unternehmen? Bin ich bei den Marktbegebenheiten, ja, dann wird man halt seinen Kreditappetit und die Konditionen anpassen, dass es für beide akzeptabel ist. Ja, klar, wenn das Risiko schlechter wird, will die Bank dafür vergütet werden. Wenn aber hausgemachte Probleme dazu geführt haben, dass es hier zu einer Verschlechterung der Bonität, einer Erhöhung des Verschuldungsgrades kam, dann wird man da intensiver reingucken. Und dann gibt es auch durchaus Banken, die sagen, vielleicht möchte ich hier auch mein Obligo ein bisschen nach unten managen.
Das klingt für mich jetzt so, als würde die Bank nach wie vor sich immer am Einzelfall orientieren und auf den gucken. Gibt es auch oder seht ihr auch Strategieschwenks bei einigen Häusern?
Also wir hatten ja das Thema Automotive und die ganze Zeit wird schon gesagt, so bestimmte Häuser wollen sich komplett aus dem Segment verabschieden. Selbst diejenigen, wo dieser Generalverdacht im Raum steht, in Einzelsituationen, wenn es besonders starke Unternehmen sind sie weiter noch in der Kreditvergabe dabei. Und also große Trends würde ich da nicht erkennen. Es gibt wenige komplett verbrannte Sektoren, wo man mit Banken mit dem richtigen Case nicht sprechen kann. Aber klar, die Prüfung, der Bedarf an Informationen etc., der steigt kontinuierlich, aber das ist ein Trend über Jahre schon. Ja. Und auf der Corporate-Seite, anders als bei den Leverage-Finanzierungen, ist natürlich die Informationsbasis auch oftmals viel unterschiedlicher und oftmals auch dünner, in Anführungszeichen, als dass man die Konzernabschlüsse hat, dass wir als Berater natürlich dem Unternehmen helfen, sich als Credit umfänglich darzustellen, aber es sind halt dann doch Unterlagen aus dem Unternehmen. Und hier und da kommt dann schon der Wunsch, auch bei Corporates bestimmte Themen in einer Due Diligence zu beleuchten.
Trägt denn dann in der jetzigen Situation das Hausbankkonzept noch?
Ich würde sagen, ja. Also für den typischen Mittelständler mit seinen 6, 7, 8 oder was auch immer Hausbanken gebündelt in einer Konsortialfinanzierung, ja, da ist eine ganz starke Hausbankenbindung. Auch dahinter steht ja immer die Vermutung, dass es hier weitere Ertragspotenziale bei der Adresse gibt, neben dem Konsortialkredit. Ja, warum muss das so sein? Weil per se würde ich sagen, im Konsortialkredit, das Pricing ist nicht auf dem Niveau, wie wahrscheinlich eine reine Kapitalmarktfinanzierung wäre, wo man nur singulär aus dem Kredit seinen Ergebnisbeitrag erzielen muss. So, und das geht Hand in Hand. Und wenn es irgendwo da Störungen gibt bei der Ertragspotenzialen oder, dann kommt man aus der Hausbanksicht auf den Prüfstein. Oder aber, wenn ich als Bank sage, ich möchte expandieren in bestimmten Regionen oder in bestimmten Sektoren, ja, dann haben wir eine Situation, wo wir auch bei einem vergrößerten Konsortium dann Interesse haben durch neue potenzielle Hausbanken oder neue Hausbanken.
Okay, verstanden. Was mich auch noch interessieren würde, merkt ihr das und woran merkt ihr das, ob das Unternehmen oder der Finanzierer am längeren Hebel sitzt?
Man kriegt das recht früh mit. Also in so einem Prozess arbeiten wir ja schon sehr intensiv mit dem Unternehmen über, was ist die Strategie, was ist die Ziele, wie bereiten wir das vor und haben eine Sicht, in welchen Produkten, in welchen Finanzierungsbausteinen wir was erwarten. Ja. So, jetzt haben wir nicht die Kristallkugel, deshalb machen wir ja das mehrstufig, die Marktansprache. Erstmal vortesten, dann Teaser, Interesse abfragen. Und in dieser Teaser-Phase kriegt man so sehr schnell einen Blick, ist dort Nachfrage Überhang oder auch nicht. Und danach bemisst sich dann, wer ist am längeren Hebel, wie du so schön eben gerade gefragt hattest, ja. Und es kann sein, dass derselbe Kreditnehmer in dem einen Produkt am längeren Hebel ist, also auf dem Finanzierungsbaustein echte Wettbewerbssituation hat, ja, dieser Baustein aber nicht alles abdeckt. Und auf dem anderen muss man dann genau hinhören, was aber dort, wo weniger Interesse ist, Beispiel eine normale revolvierende Betriebsmittelfinanzierung, wenn ich sie brauche, aber dort gerade weniger Interesse ist, wie man das miteinander verheiratet, ja. das starke Interesse auf der einen Seite und die Zurückhaltung auf der anderen.
Um diesen Komplex Banken vielleicht einmal abzuschließen und auch dann direkt mit der Anschlussfrage weiterzuführen. Wie restriktiv würdest du abschließend die Kreditvergabe bewerten? Und das ist eben praktisch eine Überleitung bereits zu dem, was mich als nächstes interessiert. Welche anderen Spieler im Markt bekommen dadurch eine Chance? Also ich denke da an weitere Finanzierungsbausteine wie beispielsweise Factoring oder Leasing.
Ja, also greifen wir vielleicht mal das Thema Factoring gerade auf. Ja. Factoring ist ja nichts Neues, gibt es schon Ewigkeiten und kein Konsortialvertrag, der an der Stelle nicht irgendwo eine Regelung hat, ob und was erlaubt ist in dem Baustein. Und wir jetzt als Hertha und Co. Mit dem Blick auf Optimierung der Finanzierungsstruktur raten eigentlich ohnehin immer zu gucken, wie weit ich diesen Baustein Factoring ausnutzen kann. Ja, solange er stabil ist, hier haben auch die Factorer gar kein Problem, mehrjährige Commitments zu machen und. So, und dieses Interesse an dem Baustein, von den Konditionen und so weiter, ist spürbar gestiegen. Ja, wir machen heute viel größere Factoring-Linien neben der Konsortiallinie, als wir das vielleicht vor zwei Jahren noch gemacht hätten. Auch der Wettbewerb dort, die Geschwindigkeit und so weiter, spricht alles dafür. Ja. Die Frage ist halt in der Interaktion, wann passt das nicht mehr aus Sicht der anderen Finanzierer, Stichwort, wer hat Zugriff auf welchen Teil der Aktivseite, ja, auf der Bilanz. Leasing für Neuinvestitionen immer wieder natürlich ein beliebter Baustein. Dann wird es halt auch schnell kleinteilig, ja, weil es runtergeht in die Einzelinvestition. Da ist bei uns eher der Blick, ist es freigeschaltet, ist es erlaubt oder gibt es irgendwelche ganz großen Sprunginvestitionen, wo es Sinn macht, hier zu unterstützen, weil das nicht mehr das normale Tagesgeschäft ist. Wenn du mit Leasing so ein bisschen in die Richtung zielst, Sale and Leaseback und, also das als quasi, ich habe meinen Bestand, brauche Geld, wo hole ich es her und mache das aus dem? Ja, haben wir auch gerade gemacht. Ist jetzt aber auch nicht der einfachste Baustein und auch nicht der günstigste. Also ich sag mal, wenn viel Nachfrage ist an der klassischen Konsortialbankenfinanzierung, schöner Club, alle haben ein homogenes Interesse von den Tranchen und so weiter, muss man sich die Frage stellen, ob da eine Sell-and-Lease-Back-Transaktion wirklich hilft oder ob es nicht nur es komplexer macht, sondern, das war ja deine Frage, fast schon kompliziert. Ja, dann habe ich lange Leasingraten, dann habe ich bilanzielle Themen, dann bin ich unflexibler, was ich vielleicht in 2 Jahren mache bei einer Refinanzierung und, muss man halt bedenken. Aber es ist sicherlich ein Baustein, wenn Finanzierungsbedarf in einer bestimmten Höhe besteht.
Jetzt hast du eigentlich schon meine Anschlussfrage direkt vorweggenommen. Du hast es gerade gesagt, solche Bausteine wie Factoring oder Leasing machen Kreditstrukturen einfach komplizierter. Da würde mich interessieren, welche Herausforderungen gehen denn dann damit einher für den Kreditnehmer und natürlich auch für euch? Wie beratet ihr in solchen Strukturen und was muss ich dann auch für einen CFO haben, damit so eine Finanzierung funktioniert?
Ja, also in einer perfekten Welt sollte die Risikoeinheit ja immer irgendwo gleich bepreist sein. Also der eine, der eine tolle Sicherheit hat, sollte in der Lage sein, diesen Baustein ein bisschen günstiger zu machen. Der eine schlechtere Risikoposition hat, hätte wahrscheinlich einen Anspruch auf ein bisschen höheren Risikopreis. Und wenn ich das alles in eine Finanzierung packe, dann sollte das ja idealer Markt genau den gleichen Preis haben. Hat es nicht, weil unterschiedlicher momentärer Kreditappetit mal besteht, weil andere Wettbewerbssituationen ist, etc. Also da setzen wir ja an, zu gucken, wie kann ich die Themen kombinieren. Was sie sagte, Factoring als Beimischung immer gerne, Leasing auch. Wir können eigentlich nur in den Vertragsverhandlungen darauf hinwirken, dass wir uns hier nicht lauter Kettenreaktionen reinholen, wenn mal irgendwas nicht nach Plan läuft. Was meine ich damit? Ja, denn typisch, wenn ich hier einen Event of Default habe in meinem mühsam verhandelten Konsortialvertrag, ja, und dann habe ich diesen generellen Cross-Default, wenn in einem anderen Vertrag aber auch irgendwo ein Kündigungsgrund entsteht, dann habe ich den auch bei mir wieder in der großen Konsortialfinanzierung. Wenn ich also zu viel am Rand mache, dann habe ich im Zweifel hier eine Instabilität, wenn mal was nicht nach Plan läuft. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. CFO weiß das. Unsere Aufgabe ist hier, den CFO insofern mit an die Hand zu nehmen, transparent zu machen, Vor- und Nachteile in den ganzen Baustein, sodass es neudeutsch eine educated decision ist, welche Bausteine man da zusammennimmt. Ja, aber das ist ganz oft Geschmacksfrage und die aktuelle Einwertung, wie komfortabel man sich ist, was man in einem Jahr, in 2 Jahren glaubt zu brauchen oder nicht zu brauchen.
Klar. Mir fehlt noch ein weiterer Spieler in dem Ganzen, und zwar die Debtfonds. Gibt es für die jetzt endlich auch eine Nische in der klassischen Unternehmensfinanzierung?
Also ihr habt ja schon ganz viele Podcasts zu dem Thema gemacht, und ich glaube, auf dem Thema LBO-Finanzierungen mit Finanzinvestor-Hintergrund haken dran, sind die nicht mehr wegzudenken. In der Corporate-Finanzierung aus unserer Wahrnehmung immer noch eine Sonderrolle, auch wenn ganz, ganz viele erfreulicherweise großes Interesse haben, sich zu diversifizieren, zu sagen, ich möchte auch in den deutschen Corporate-Mittelstand Finanzierung geben. Aber warum bricht der Damm noch nicht? Das eine ist, was ich gesagt hatte, Pricing bei Banken immer noch getrieben aus so einer Gesamtschau, Hausbankenprinzip, Wallet-Diskussion, ja, so dass man im Prinzip auch die Ertragspotenziale bei den anderen Bausteinen mit reinpreist. Was der Debtfonds nicht kann, der muss ja immer für sich selber den optimalen Preis finden. Auch sind viele Corporates einfach zum Glück nicht maximal verschuldet im Sinne, was ist ein Debtfonds bereit, an Verschuldung hinzunehmen versus was möchte das Unternehmen als eine konservative Struktur haben und was möchten die Banken haben. Das heißt also, nur weil es ein bisschen weniger riskant ist, tut sich der Debtfonds hier und da schwer, in seiner Preiserwartung runterzunehmen, weil er einfach seinen Investoren eine bestimmte Mindestrendite versprochen hat. Ja, also da ist nochmal ein Thema. Ganz viele Corporate-Finanzierungen haben einen großen Revolver-Anteil, was sie auch nicht können, also die Betriebsmittelfinanzierung revolvierend, so dass es auch aus Unternehmenssicht je nach Schwankung wenig Sinn macht, sich hier einen großen Dauerverschuldungsbaustein reinzunehmen und aus der Kasse zu atmen. All das gesagt, haben wir allerdings schon beeindruckende Transaktionen gesehen, selber eine große Picktranche gemacht. Ich sag mal, was, glaube ich, alle überrascht hat, war die Otto Bock, ja, mit 1,1 Milliarden Picktranche. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja nur ein Bridge to IPO, sehe ich nicht so, sondern das ist echt im Corporate-Bereich Wahnsinn, was die Debtfonds hier demonstriert haben, wie sie zwar in einem Club-Deal, in einer Konsortialstruktur, aber was sie an Volumina machen können. Also keine Beschränkung Volumina. Vom Preispunkt für die normale Situation passt es noch nicht, in Sondersituationen immer. Und wo ich mal gespannt bin, ist die Entwicklung in diesem ganzen Stress-Distress-Bereich. Was meine ich damit? Wir haben ganze Reihe, auch in den letzten 6 Monaten, ganz viele Debtfonds, die sich bei uns vorgestellt haben mit neuen Strategien in diesem, heißt ja immer dann Special Opportunity, ja, nicht Distressed, aber de facto, die in diesem Segment Möglichkeiten suchen, wo es nicht gut läuft, wo jetzt, glaube ich, dann die spannende Frage wird, tut sich ein Unternehmen eine Restrukturierung an mit den Hausbanken, wo man doch eine ganze Reihe an Auflagen erfüllen muss, oder aber, ich sag mal, versucht man den Schwenk rüber unter den Special Opportunity Ländern, diejenigen zu finden, die, ich sag mal, nicht mit einer Loan-to-Own-Strategie einem das Unternehmen wegnehmen wollen, sondern zumindest das, was sehr viele jetzt in ihren Pitches kommunizieren, wo sie sagen, nee, wir ziehen uns auch gerne wieder zurück, wenn wir hier 2 Jahre das Unternehmen in einer schwierigen Phase begleitet haben und dafür ausreichenden Return generiert haben.
Ja gut, da bleibt noch abzuwarten, wie sich's weiterentwickelt. Was mich noch interessiert, wir haben sehr viel jetzt über die theoretische Gemengelage gesprochen, über die Anteile der unterschiedlichen Finanzierer. Es menschelt aber ja auch in solchen Prozessen. Deswegen die Frage, wie gelingt die Zusammenarbeit zwischen den Banken und anderen Beteiligten? Wo sind da im Prozess vielleicht auch mal Stolpersteine?
Jetzt muss man auf die Sprünge, welche Beteiligten meinst du da? Also wer in der Bank mit wem?
Tatsächlich, wenn ich eine Bank habe und andere Finanzierer, die noch dazukommen.
Also an unserem Beispiel bleiben der Factorer oder der Leasinggeber. Also die haben außer in der Krise keine direkte Interaktion. Ja, das ist ja immer über Bande. Ja? Und ich sehe schon, dass die Banken vollkommen nachvollziehbarer dort immer klarer auch in ihrer Kommunikation werden, was sie wollen oder was sie nicht wollen, um hier nicht ausgehöhlt zu werden. Ja, und da sind wir wieder bei der Diskussion, die richtigen Baskets, die richtige Stabilität, die Kommunikation als solche, die findet dann statt zwischen der Bank, immer der Bank und dem Unternehmen oder dann gemeinsam mit uns. Und da muss man halt frühzeitig gucken, kommen da Bedenken, damit es nicht in den Vertragsverhandlungen dann irgendwann nicht verheiratbar ist, die verschiedenen Bausteine. Ja. Ein Element, wenn wir über in der Kommunikation haben, was interessanterweise kein Finanzierungsbaustein im klassischen Sinn ist, aber was wir immer wieder sehen, was zu Überraschungen führt, ist das ganze Thema der WKVs. Ja, also ich sag mal, wenn wir ein neues Geschäft machen, wenn wir normal refinanzieren, alles kein Thema. Ja, wenn aber mal was nicht nach Plan läuft, dann ist die Kommunikation Unternehmen, WKVs, WKVs, Banken und so weiter ganz wichtig, weil, ja, ich sag mal, wenn WKVs hier, und das sind sehr frei in ihrem Ermessen, Linien bei den Lieferanten einkürzen oder so, hat das dann wieder unmittelbare Wirkung auf die Liquiditätssituation bei unseren Kunden.
Inwieweit könnt ihr da dann unterstützen?
Wir können nur dafür werben und unterstützen, Transparenz und Kommunikation mit auch dem Stakeholder WKVs, ja?
Ja,
dass man da zumindest vorbereitet ist und ich sag mal, der vorsichtige Kaufmann immer noch einen Sicherheitspuffer hat in der Liquidität, wenn es auch mal Linienanpassungen gibt. Ja? Also sollte Korsett nach Möglichkeit nicht so auf Kante genäht sein. Ja?
Beobachtet ihr, dass die Abstimmungen, die Prozesse über Finanzierungen insgesamt länger dauern? Und wenn es so ist, wo dann das liegt?
Also per se, Bauchgefühl würde ich sagen, ja, es dauert länger, woran es liegt. Ich glaube, ja, hängt ganz viel an den anderen Personen. Was haben sie auf dem Tisch? Wie viel Chance haben sie, sich auch diesem Thema zu widmen? Und fairerweise für uns spürbar, die Komplexität hinten raus in der Bank wird, glaube ich, immer fordernder für den Betreuer, der das Interface ist mit dem Kunden, ja, der die Informationen alle sammeln muss und das letztendlich dann in den Kreditprozess geben muss, die grundsätzlich vielleicht ein Ticken starrer werden, die Informationsbedürfnisse mehr werden. Wie versuchen wir das zu mitigieren? Die Unterlagen, die wir mit den Kunden erstellen, antizipieren hoffentlich 99% schon mal der Themen, sodass wir nicht in diese Vor-Zurück-Diskussionen kommen, wo mancher Kunde in dem bilateralen Eigengespräch verzweifelt, ja, und sagt, jetzt bin ich schon zig Monate und da kommen sie nochmal wieder mit einer Frage. Also das kann man abfangen, indem wir wir wissen ja, was die Themen sind, bereiten es vor. Aber ja, dass bestimmte Unterlagen so und so viele Wochen vorher eingereicht werden müssen und das sind die Regeln. Jetzt muss ich aber eine Lanze brechen. Unsere Erfahrung ist, wenn wirklich ein nachvollziehbarer Zeitdruck da ist, ja, sehen wir immer wieder, dass alle Regeln dann doch auch wieder über Bord geworfen werden können, dass es auch sehr schnell gehen kann.
Okay.
Denn wenn man weiß, bis da und da muss was fertig sein, Stichwort IPO, ja, dann geht schon sehr viel und hat sehr viel Unterstützung. Ja. Aber man kann den Stress nicht einfordern, wenn nicht eine klar erkennbare Deadline da ist.
Schauen wir uns mal die Kreditverträge ein bisschen genauer an. Wie sind die aktuell ausgestaltet? Werden da KPIs angepasst? Welche Covenants seht ihr? Und natürlich auch, sind die Margen für dasselbe Risiko gestiegen?
Fangen wir vielleicht an mit den Covenants. Also wir reden jetzt hier Corporate Performing Companies, schöne Mittelständler, jeder will, sehen wir durch die Bank noch weiterhin, das ist unser Ziel, einen ordentlich definierten Financial Covenant. Das ist in der Regel der Leverage Covenant, Net Debt to EBITDA, ja. Und der als Maß der Dinge ist oftmals für alle akzeptabel und die Benchmark. Auch dann wiederum wichtige Größe dann für den Margin Ratchet. Du hattest ja schon gefragt nach den Konditionen, wo man das einmal Kündigungsgrund, wenn zu viel, und ansonsten angepasst, je nachdem, wo der Ratio rauskommt, was man dann als Marge macht. Sehen wir weitere Covenants hier und da stärker wieder auch, wie auch immer geartet, der EK-Covenant, ja, auch bei Corporates wieder, aber mitnichten eine Regel und darüber hinaus absolute Sondersituation. Ja. Also ein oder zwei, Mehrheit sicherlich ein Financial Covenant, der passt. Von den Margen sehen wir kein komplettes Repricing über alles, ja, so dass man sagt, über alles 50 oder x Bips. Auch hier wieder, ich weiß, das hast du jetzt, du hättest es wahrscheinlich gerne plakativer und eindeutig, aber it depends, ja. Derjenige, der stark ist, sehen wir auch in der Refinanzierung dann von Verträgen von vor 2-3 Jahren, Repricing zugunsten des Darlehensnehmers. In den wenigen Fällen, wo aufgrund des Sektors, aufgrund der Performance die Banken sich jetzt hier nicht mehr gegenseitig überschlagen, dann werden auch die Konditionen angepasst, aber immer noch in Regionen, wo im direkten Benchmarking zu Kapitalmarkttransaktionen, gerade wenn es kleinere Bedarf ist, die Banken immer noch die Nase da vorne haben. Ja.
Ich fürchte, du wirst auch da wieder sagen, it depends, aber ich frage trotzdem, spielen Sicherheiten wieder eine größere Rolle?
Ja. Das ist immer eine klare Antwort. Ja. Also die Frage kommt, was für die Banken eher akzeptabel ist, weiterhin unbesichert zu sein, wenn dieser Negative Pledge sehr, sehr weit für alle gilt. Ja? Also in dem Moment, wo wir natürlich an den Rändern Factoring und so weiter, immer weiter das aufweichen, habe ich Verständnis, warum eine Bank dann sagt, also wo differenzieren wir uns, wie können wir uns vorbereiten, sollte es jemals zu einer Krise kommen, dass wir hier auch eine eigene Sicherheitenposition haben. Also da kommen dann schon sehr klare Forderungen.
Wir haben vorher ganz kurz mal angerissen, dass Restrukturierungen ein Thema sind. Welchen Anteil haben die aktuell und wie verhalten sich die Kreditgeber denen gegenüber?
Oh, das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen gesonderten Podcast. Wo hier mein Kollege und unser Namensgeber, der Marcel Hertha, lange referieren könnte. Restrukturierung, wenn wir sagen, das fängt schon an bei Covenant Reset und so weiter, wo ich bewusst nicht die Definition setzen würde, sondern Restrukturierung, dann in dem Fall, ich habe IDW 6 und die ganze Maschinerie, sondern wenn ich davor bin, hat schon einen großen Anteil. Ja, also es sind viele Anfragen, wo einfach die Verträge aus 21, 22 jetzt nochmal wieder Anpassungsbedarf haben, weil einfach, wir haben es ja angedeutet, wie die Lage da draußen ist, ja, dass nicht Pläne mit oder ohne eigenem Verschulden unbedingt eingehalten werden können. Das hat schon auch einen signifikanten Anteil. Ja. Also IPO-Finanzierung ist dann immer eine schöne, besondere Abwechslung, auch gerne Übernahmefinanzierungen große Finanzierung für Sprunginvestitionen. Aber da ist im Augenblick eine gewisse Zurückhaltung, muss man ehrlicherweise sagen.
Buzzword das nächste, und zwar geht es mir um ESG. Welche Rollen spielen denn die Kriterien, also die Nachhaltigkeitskriterien bei der Kreditvergabe im Moment? Und hat sich da in den vergangenen 12 Monaten was verändert? Hat es an Bedeutung eingebüßt oder sogar weiter Fahrt aufgenommen?
Ich glaube, in der Kreditentscheidung hat es weiter an Fahrt aufgenommen. Wir sehen das an den Fragenkatalogen, die wir im Rahmen des Kreditprozesses kriegen, sind für uns sehr gut antizipierbar, diese ganze Financial, Market Position und. Das antizipieren wir alles. Man sieht teilweise bei ESG, dass die Banken noch ihre bilateralen Fragebögen immer weiter ausdefinieren, dass immer mehr Fragen dann noch kommen. Da gibt es noch keinen einheitlichen Standard. Wir haben da jetzt noch nicht, ich sag mal, das klassische Script, um alle ESG-Fragen zu antizipieren. Da müssen wir oftmals noch individuell drauf eingehen. Bank für Bank. Also auf deine Frage in der Kreditentscheidung. Ja, ist ein Thema, was, glaube ich, alle noch vor einiger Zeit erwartet haben, Sustainability Loans, ESG Loans und. Also wo es nicht Frage ist, vergebe ich einen Kredit und stelle meine Fragen zu dem Thema, sondern wo ich im Vertrag Anreizstrukturen habe mit Vergünstigungen und Penalen, je nachdem, wie ich performe. Das hat interessanterweise noch nicht den großen Einzug gefunden. Ja, also entweder findet es statt in immer noch homöopathischer Dosis, dass man sagt 2,5, maximal 5 Basispunkte hoch und runter. Ja, in der Marge. Oder aber ganz oft, dass man antritt, so ein Refinanzierungsvorhaben, man parkt lange Zeit das ESG-Thema, jede Bank möchte gerne ESG-Koordinator werden. Ja, also das Interesse, hier visibel zu sein als Bank, ist groß. Aber wenn es dann an die Kriterien geht, dass man sich auf keinen Fall dem Vorwurf des Greenwashings aussetzt. Ja, also das hat sozusagen das ein bisschen eingebremst, dass man sehr, sehr vorsichtig ist, nicht zu schnell irgendwelche KPIs zu definieren, ja, wo dann alles Gefühl haben, ja, okay, das kann ich akzeptieren, das kann ich einhalten. Da ist ja dann immer der implizite Gegenvorwurf, ja, das ist ja Greenwashing, weil da ist ja kein wirklicher Anreiz. Da ist sicherlich, geht es nicht so schnell voran, wie vielleicht der ein oder andere das gedacht hatte. Das wird dann erstmal adressiert mit einer Rendezvous-Klausel, wird geparkt oder wie auch immer, sodass der Vertrag es angelegt hat, aber nicht ausformuliert hat. Also da bin ich mal gespannt. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht, wenn man das auch mal in Relation setzt, wenn du 5 Basispunkte auf einer 200 Millionen Finanzierung sparen kannst, ja, dann sind das überschaubare Beträge. Wenn du dagegen ein Team einstellen musst in der Firma, wenn du deine Kapitalmarktkommunikation anpassen musst und. Das ist was anderes, wenn ich ohnehin schon diese Kriterien, weil ich gelistet bin und, wenn ich die alle berichten muss. Ja. Oder wenn ich so groß bin, dass ich auf 1 Milliarde 5 Basispunkte, dann lohnt es sich schon mal zu überlegen, investiere ich da rein? Ich muss es vielleicht eh machen und dann kann ich auch die Chance nutzen, dass es sich dann nochmal in den Kreditkonditionen niederschlägt.
Verstanden. Ich habe zum Schluss noch ein paar menschelnde Fragen. Das ist ja ich ja gerne. Okay. Und zwar würde mich interessieren, wie gut arbeitet ihr denn als Berater mit allen Beteiligten zusammen? Und natürlich auch, worauf kommt es an, damit am Ende für alle ein gutes Ergebnis steht?
Selbstbild und Fremdbild. Und unser Selbstbild ist, dass wir sehr gut mit allen zusammenarbeiten. Nein, aber man kriegt ja auch mit, wer wo einen als Referenzpunkt setzt. Und da würde ich sagen, kriegen wir von allen Kunden und auch von 99% der Finanzierer Empfehlungen. Also scheinen wir ja irgendwas richtig zu machen. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man hart, aber fair und transparent mit den Parteien spricht. Also dort, wo wir, du hattest es vorhin mal gesagt, so wer sitzt am längeren Hebel? Mhm. Da ist ganz, ganz wichtig, wie geht man da miteinander um? Unsere Empfehlung ist immer, gerade im Corporate-Bereich, geht nicht für die letzten zwei Basispunkte oder den letzten Punkt in der Dokumentation, sondern guckt, dass ihr mit den Hausbanken partnerschaftlich gut zusammenarbeiten könnt über die gesamte Laufzeit und dann auch für die nächste Refinanzierung in 4 Jahren. Ja, das schätzen alle Seiten, deshalb versteht man sich auch. Gleichwohl muss man klar kommunizieren, wo Wettbewerb ist und wo man die Interessen auch des Kunden vertritt. Hier die Banken zu motivieren oder andere Finanzierer in ihren Baustellen zu motivieren, eine wettbewerbsfähige Lösung hinzukriegen. Und wenn man das transparent spielt, dann ist auch keiner sauer, wenn der Anruf kommt, sorry, das war jetzt aber aus Kundensicht nicht gut genug und man hat sich anderweitig entschieden. Ja, das, solange man darauf die Leute vorbereitet, ist das kein großes Problem.
Scheidet ihr denn öfter heute?
Nein. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Finanzierung in verschiedenen Varianten kriegen, dann kriegt man vielleicht nicht immer den Best Case, den man abfragt. Aber deshalb fragen wir ja auch in verschiedenen Varianten ab, ja, sodass wir eine Lösung hinkriegen, dass ein Mandat abgebrochen ist, ohne den Erfolgsfall, sprich eine Refinanzierung hinzubekommen, haben wir glücklicherweise nicht. Mir wäre jetzt kein Fall bekannt in den letzten 3 Jahren. Ja, also irgendeine Lösung findet man immer. Ist das dann für alle immer die allergünstigste, die man sich erhofft hat? Natürlich nicht. Da muss man gucken, hat man sich realistische Ziele gesetzt oder nicht.
Okay. Abschließend habe ich noch eine Frage, die auch immer sehr beliebt ist bei unseren Gästen. Es geht um den Blick in die Glaskugel. Okay. Und zwar wüsste ich einfach gerne, wovon hängt es ab, wie der Finanzierungsmarkt sich in den kommenden Monaten entwickeln wird und was erwartest du?
Finanzierungsmarkt guckt nur drauf, was makroökonomisch im operativen Geschäft der Kreditnehmer passiert. Ich sehe null exogenen Schock, neue Bankkrise und, wo sozusagen die Unternehmen, ist schon lange, lange her, Finanzkrise sozusagen nichts dafür konnten, der Banken, der Finanzierungsmarkt gewackelt hat und das plötzlich einen Effekt hat in die Kreditvergabe. Fehlt mir die Fantasie, wo das herkommen soll. Die Banken verdienen gut, Zinsumfeld ist wieder im Sinne der Finanzierer. Also kann es nur eine kritische Situation kommen aus der Kunden, aus der Firmensicht operativ. Und da bin ich durchaus optimistisch. Ich sag mal, Themen wie Inflation, das ist jetzt verarbeitet. Ja, das ruckelt sich jetzt alles wieder ein. Lohnerhöhungen sind durch. Auf den Inputfaktoren sehen wir auch schon wieder rückläufige Preise und. Also da bin ich mal Optimist, dass es wieder planbarer wird, was die Unternehmen sich vornehmen und damit auch einfacher wird, eine Kreditentscheidung zu treffen. Also insofern blicke ich da durchaus stabil und optimistisch in die Zukunft, aber nicht ohne Aber. Ich glaube, für weniger nur wirtschaftlich, aber auch rein für uns alle als Gesellschaft kann man sich nur Sorge machen an den Konfliktherden, was da noch kommt. Ja, und das kann China sein, das kann Eskalation Ukraine sein, dann wird wieder alles über den Haufen geworfen. Aber jetzt sind wir mal optimistisch, haben wir nicht unter Kontrolle, dass das nicht kommt und dann bin ich sehr positiv.
Okay, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, einfach optimistisch bleiben und weitersehen mit den Gegebenheiten arbeiten. Lieber Björn, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einschätzung zum aktuellen Markt für die strukturierte Unternehmensfinanzierung.
Ich danke dir.
Liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei What's Up Corporate Finance.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com